Motorrad aber sicher, der Podcast vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Industrieverband Motorrad. Und wir reden heute über was ganz, ganz Wichtiges. Wichtig für die Motorradfahrer, wichtig für alle Straßenteilnehmer, nämlich über Straßen. Straßenspezial haben wir das genannt, was Motorradfahrer und Fahrerinnen für intakte und sichere Straßen tun können. Wie immer dabei Matthias Hasper vom IFZ, Jens Kuck, mein Name ist Achim Marten. Ja, sichere Straßen, Matthias, was kann man dazu sagen?
Ja, die Straße ist ja gerade für die Einspurfahrzeuge, für die motorisierten Zweiräder ein ganz zentrales Element, auf das man Rücksicht nehmen muss, das man berücksichtigen muss. Viel mehr natürlich als im Zweispurfahrzeug, sprich im Pkw, Lkw etc., da wir ja sehr stark von der Griffigkeit der jeweiligen Fahrbahn, auf der wir unterwegs sind, abhängig sind. Straße, Infrastruktur bedeutet für uns aber auch nicht nur Fahrbahn an sich, sondern alles auch drumherum. Das können dann die Schutzplanken sein, die uns betreffen etc. Da wollen wir uns heute mal ein bisschen durchhangeln hier.
Ich bin ja leidenschaftlicher Offroad-Fahrer, aber ich möchte gerne auch hier mal ein bisschen mitsprechen. Das ist natürlich klar, du kannst das Motorradfahren an sich total genießen, wenn du einen feinen Belag hast, wenn du eine flüssige Strecke fahren kannst, eine flowige Strecke, so in den Rausch der Kurven gerätst, ne? Dann ist das ja das Schönste, was einem Motorrad FahrerInnen passieren kann. Also das ist im Endeffekt ja das, was sich jeder wünscht. So ist die Theorie, die Praxis sieht dann ein bisschen anders aus. Schlaglöcher etc., Bitumen, Flickstücke, das, was einem so begegnet. Und da sollte man natürlich achtsam sein. Wenn man es denn durchlaufen hat, dann muss es doch die Möglichkeit geben, auch die anderen zu warnen, oder? Dass nicht der Nächste auch irgendwo in eine brenzlige Situation kommt. Weil alles, was abweicht von unserer Traumvorstellung, ist in dem Fall ja nicht ideal. Ich fahre sehr, sehr gerne Offroad, also abseits der Straße. Das wird immer schwieriger. Aber jeder Weg, um auch abseits der Straße zu fahren, führt mich ja auch über die Straße.
Das ist so, da muss man erstmal hinkommen, ne? Und da hast du schon ein sehr zentrales Thema angesprochen eigentlich, also vielleicht das Zentralste sogar in diesem Podcast, neben der Tatsache, dass jeder natürlich auf die Fahrbahn, das Fahrbahnumfeld Acht geben muss. Aber darüber hinaus kann man eben auch dafür Sorge tragen, dass sich nämlich genau die Infrastrukturdefizite, die wir selbst erleben tagtäglich, dass wir hier dafür sorgen, dass die eben ja beseitigt werden, dass es hier Instandsetzungsmaßnahmen gibt. Und da kann eben jeder Motorradfahrende selbst aktiv werden, um hier eben dazu beizutragen, dass da was gemacht wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn ich die hier alle mal aufzählen soll. So viele sind es nicht. Sagen wir mal, es sind drei an der Zahl. Ganz banal, seit Jahrzehnten gibt es den Meldebogen vom IFZ. Das ist einfach ein Blatt Papier. Das kann man sich auf unserer Webseite runterladen, ausdrucken. Und da kann man eben die Stellen im Straßenverkehr eintragen, melden, die einem aufgefallen sind unterwegs. Das kann das Schlagloch sein, das gerade vielleicht nach dem Winter der Frostaufbruch, der repariert werden muss, an kritischen Stellen in der Kurve. Das kann fehlender Unterfahrschutz sein in einer sehr riskanten Kurve, wo es sinnvoll wäre, die Schutzplanke sicherer zu gestalten. Und all diese Dinge, die kann man melden. Man füllt diesen Bogen aus und sendet ihn an uns und wir leiten das Ganze dann weiter an die zentralen Straßenbaubehörden vor Ort, die halt hier verantwortlich sind. Das ist dann mehr so die Möglichkeit der ersten Stunde. Im Weiteren gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch digital zu melden. Über die entsprechende IFZ-App Moto kann man sich nämlich genau hier diese Möglichkeit digital vornehmen. Hier kann man das Ganze sogar noch mit dem Foto garnieren, sodass man sofort sieht, worum es eigentlich geht und kann auch das wieder weiterleiten, damit die Gefahrenstelle eben beseitigt wird, ne?
Aber man kann doch auch davon ausgehen, dass die Straßenbehörden selbst diese Straßen kontrollieren. Werden die nicht regelmäßig befahren?
Das machen die. Das machen die natürlich auch. Aber sicherlich gibt es da regelmäßige Abstände. Und auch zwischen diesen Abständen kann natürlich sich was Neues ergeben. Gerade temporäre Geschichten wie eine Ölspur etc. Da muss ja relativ schnell reagiert werden. Und da ist eben jeder Straßenverkehrsteilnehmer gefragt. Und das muss ich auch nicht nur melden, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin oder mit dem Roller, sondern das kann ich auch, wenn ich mit dem Pkw, dann sehe ich das ja genauso. Und dann ist es eben ja immer ein gutes Ding, wenn man hier einfach aktiv wird, damit andere hier eben ja sicher unterwegs sein können.
Welche Rolle spielt so in der Straßenverkehrssicherheit, insbesondere jetzt natürlich in der Motorradsicherheit, die Beschaffenheit der Straße und beziehungsweise wie wird im Hintergrund auch darüber nachgedacht?
Da wird sehr viel drüber nachgedacht an den zentralen Stellen. Also wir haben ja ganz grob, wenn man das einfach mal splitten möchte, den Bereich der motorisierten Zweiradsicherheit, der Motorradsicherheit, dann haben wir den Bereich Fahrer, Fahrzeug und Umwelt. Fahrer ist klar, Fahrzeug ist klar und Umwelt deckt eben in dem Sinne alles ab. Da geht es jetzt nicht um Umweltschutz in erster Linie, sondern eben um die Fahrer-Fahrzeug-Umwelt, die Infrastruktur, wie gerade schon angesprochen. Also wir haben hier natürlich die Straße, Straßennebenräume, Schutzplanke, Verkehrsleitanlagen, alles, was eben mit dem Verkehrsgeschehen zu tun hat. Und das spielt eine große Rolle. Es gibt entsprechende Gremien, die sich natürlich damit ausschließlich beschäftigen. So ist und war auch das IFZ Mitglied in einem entsprechenden Ausschuss von der FGSV, der Gruppe für Motorradsicherheit, die federführend aktiv ist, um Straßenbehörden natürlich auch zu sensibilisieren mit Blick auf das Thema Motorradfahrer und Straßenbau.
Gibt es denn dann auch so eine Art siebten Sinn? Wir haben ja vor einigen Sendungen mal über den siebten Sinn beim Motorradfahren gesprochen, so siebten Sinn für Straßenbeschaffenheit sozusagen. Kann man aus der Straße, aus der Beschaffenheit irgendwas herauslesen? Das heißt also, wenn die ersten Risse auftauchen, die ich ja möglicherweise sehe oder auch spüre beim Motorradfahren, wird die Straße dann schlechter oder sind das immer Einzelereignisse, die man dann vernachlässigen kann?
Ist schwer pauschal zu sagen. Also sicherlich gibt es Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es eventuell mit schlechten Fahrbahnverhältnissen so weitergehen könnte. Fahrbahnbelag, der kann natürlich auch mal ad hoc wechseln von einer Belagstruktur zur nächsten. In der Regel zieht sich das erstmal über eine Straße so ein bisschen fort. Aber da gibt es jetzt kein Patentrezept, dass man sagen kann, wenn man das sieht, dann folgt das. Also das wird nicht passieren. Man muss halt da eben, ja, wie bei allen anderen Geschehnissen im Straßenverkehr, auch die Augen offen haben, also die Straße lesen, heißt es ja so schön. Und das, ja, das wird irgendwann auch ein Automatismus. Es gibt oft kleinere Anzeichen, die man dann auch wahrnimmt. Klar, die banalsten Geschehnisse, die man natürlich wahrnimmt, sind Nässe etc., Rollsplitt. Das kann man sehen im Vorfeld, wenn sich irgendwo Sand bildet. Das kriegt man auch ganz gut mit. Aber so einige Schlaglöcher.
Oder auch so saisonale Geschichten wahrscheinlich. Ich sag mal jetzt, ich Baurerglatteis, ne, nennt man es im Süden. So, wenn die Felder geerntet werden und dann so der ganze Schmier Straße liegt, oder dann kommst du auf einmal durch eine Kurve gefahren und dann liegt halt alles da. Das sind auch so Sachen, die wahrscheinlich eine hohe Relevanz haben, weil sie ja nicht ständig akut sind von der Problematik, wie feuchte Stellen in Waldstücken oder so, ja, sondern wirklich dann auftreten, wenn Saison ist gerade, oder?
Genau, die saisonalen Dinge, richtig. Wenn Erntezeit ist und man sieht schon mal hier und da vielleicht vereinzelt erstmal ein Strohhalm rumliegen oder ein Gras irgendwo auf der Straße, dann kann das schon darauf hindeuten, dass vielleicht hinter der nächsten Kurve eine wesentlich größere, stärkere Verschmutzung auf mich wartet, die dann natürlich auch zu schwierigeren Situationen führen kann. Also da schon mal auf jeden Fall Tempo runternehmen und achtsam bleiben.
Ein großes Ärgernis, insbesondere für Motorradfahrer, ist ja diese Flickschusterei, die teilweise vorgenommen wird. Also das eine ist es, irgendwelche Straßenschäden, Schlaglöcher zu melden. Aber wenn dann eine Woche später überall nur neue Bitumenstreifen eingezogen worden sind, dann ist das eigentlich noch ein fast größeres Ärgernis. Denn ich finde Bitumen immer dann sehr gefährlich, wenn es noch so halb schattig ist, wenn es kalt ist oder wenn es auch feucht ist, dann ist ja Bitumen praktisch wie Glatteis. Hat sich da an dieser Situation irgendwas verbessert?
Wenig. Es ist halt so, dass natürlich die Flickschustereien ja auch ihren Hintergrund haben. Das Ganze dreht sich um Kosten in den meisten Fällen. Und man versucht hier Kosten zu sparen, indem man natürlich die Straßen ausbessert. Und da ist Bitumen halt, wer es jetzt an der Stelle noch nicht kennen sollte, ein sehr probates Mittel, das eingesetzt wird, wenn es eben um die Kostengeschehnisse geht für die Motorrad- und Rollerfahrenden, ist es natürlich eher ein sehr ungünstiges Flickmittel. Es ist einfach anzuwenden und wenn es eingebracht wurde, dann wird die obere Bitumenschicht, das ist also ein sehr rutschiger, erdölhaltiger Stoff, Und die obere Schicht wird dann abgestreut mit Brechsand, mit Rollsplit. Und dann hat man auch eine gewisse Griffigkeit. Dann ist das okay. Diese Schicht, die fährt sich allerdings im Laufe der Zeit ab. Die wird quasi glatt poliert, sodass eine sehr glatte, ja, nahezu spiegelglatte Oberfläche dann zurückbleibt. Und das ist eben ja das sogenannte Glatteis im Sommer für die Motorradfahrer. Das heißt, wenn jetzt noch Nässe dazukommt, dann wird das spiegelglatt. Da sind die Reibwerte wirklich sehr gering und da muss man sehr vorsichtig unterwegs sein. Gerade wenn die Fahrbahn nass ist, sehe ich das auch nicht unbedingt im Vorfeld, weil ich ja eine dunkle, schwarze Fläche des Öfteren eher wahrnehme als die einzelnen Bitumenstellen. Wenn Bitumen dazu noch großflächig verbaut wird, dann habe ich ein sehr großes Problem. Ist das ein kleiner Streifen, das kann das Rad...
Rollt man drüber,
mhm. Das kann das Rad abfangen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Aber großflächige Streifen können da natürlich zum Sturz führen, haben auch schon des Öfteren zum Sturz geführt. Das ist ja auch noch ein Punkt. Wie gesagt, in dieser vorhin erwähnten Arbeitsgruppe geht es halt darum, ein Leitfaden zu erstellen, der eben natürlich für die entsprechenden Verantwortlichen in den Straßenbaubehörden gedacht ist. Und hier gibt es unter anderem geht es um das Thema Bitumen, das hier natürlich dem Ganzen Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, aber auch um zahlreiche andere Geschichten natürlich. Das sind Verbesserungen überhaupt im Infrastrukturbereich, was die Kurvenführung, vielleicht Sichtverhalten angeht, dass Bebauungen, Bepflanzungen weggenommen werden, dass man überhaupt bessere Einsicht in die Kurven erhält. Dann geht es in Richtung Schutzplanke, wie eben auch schon angesprochen, die scharfkantigen Schutzplankenpfosten, die ja in der Vergangenheit auch schon sehr oft zum Verhängnis von Motorradfahrenden wurden. Und das schon seit sehr langer Zeit. Also in den Gründungsjahren des IFZ, quasi in den 80er Jahren, war das schon ein sehr zentrales Thema. Es ging dann immer weiter mit abgerundeteren Pfostenformen, den Sigma-Pfosten. Da ging es über Pfostenummantelungen, Styropor-Ummantelungen, hat bestimmt auch der eine oder andere schon gesehen, ja, die hier zum Einsatz kommen, um eben die Verletzungsschwere bei einem möglichen Anprall zu mindern. Das Maß der Dinge sind natürlich jetzt die sogenannten, ist das sogenannte Unterfahrschutz, der sogenannte Unterfahrschutz, also quasi ein zweites Blech, das unterhalb der eigentlichen Schutzplanke montiert wird, das eben den Aufprall ja auch nicht insgesamt oder den Sturz verhindert, das kann es nicht, aber es kann den rutschenden Motorradfahrenden quasi am Pfosten entlang leiten und damit eben auch zu weniger Verletzungsschwere führen als der Anprall gegen den Pfosten. Also hier wird schon einiges katalogisiert und auch einiges unternommen natürlich. Trotzdem ist es immer wieder wichtig, die Verantwortlichen in den entsprechenden Positionen auch darauf hinzuweisen.
Das ist dann Ländersache, oder? Wie das veranstaltet wird, dass das solche Systeme angebracht werden. Gibt es da eine Regelung, dass man sagt, in NRW ist man was sicherer unterwegs als im Süden? Oder ist das so Zielsetzung, dass man sowas bundesweit vielleicht sogar angleicht?
Das ist länderspezifische Sache sicherlich. Dieser Katalog, der zusammengestellt wurde, ist natürlich erstmal für jeden, also einheitlich gedacht, mit entsprechenden Empfehlungen auch von oberster Stelle. Aber es gibt Bundesländer, die hier aktiver sind. Das ist so. Natürlich, die mehr Motorradfrequenz aufweisen können, die stärker mit dem motorisierten Zweirad zu tun haben. Da gibt es schon federführende Bundesländer. Ne? Du hast NRW genannt, die sind natürlich hier auch sehr engagiert. Aber andere Bundesländer, Baden-Württemberg beispielsweise, stehen dem nicht nach. Also da ist schon jedes Bundesland doch bemüht, hier die Sicherheit für die motorisierten Zweiradfahrer groß zu schreiben.
Wie kommt das, dass das insgesamt so schleppend verläuft? Wir haben 5-6 Millionen Motorradfahrer in Deutschland und ich sage jetzt mal flapsig, vom Sigma-Pfosten bis zum Unterfahrschutz sind 40 Jahre vergangen und der Unterfahrschutz ist ja keineswegs flächendeckend und schon gar nicht bundesländerübergreifend eingebaut worden. Wieso kann das nicht zu einem Standard werden?
Gut, wie schon angesprochen, gibt es verschiedene Ursachen. Sicherlich ist es so, dass der Gesamtverkehr, auch aus der Historie beruht, sich immer mehr auf die Zweispurfahrzeuge konzentriert. Das ist leider so, dass oftmals das motorisierte Zweirad hier hinten ansteht. Dafür sind wir da. Es gibt unter anderem die Bundesarbeitsgemeinschaft Motorrad, die BAKMO, die sich genau für diese Belange auch einsetzt. Und das ist also... Leider muss man es immer wieder darauf auch runterbrechen. Es ist eine Kostenfrage auch letzten Endes.
Können wir Motorradfahrer denn überhaupt realistisch irgendwas daran tun?
Ja, wie vorhin schon angesprochen. Ich hatte ja erwähnt, dass es drei Möglichkeiten, wenn man das jetzt hier beziffern möchte, gibt für Motorradfahrende. Wir hatten den Meldebogen, dann hatten wir die entsprechende App, wie man das Ganze digital weiterleiten kann, die Gefahrenstellen, die man unterwegs gefunden hat. Die dritte Möglichkeit wäre der sogenannte Streckenheld. Das ist auch eine spezifische App, das kann man aber auch über einen PC ganz normal nutzen, bei der Motorradfahrende die Möglichkeit haben, eben Gefahrenstellen, das muss gar nicht nur die Infrastruktur betreffen, das können auch andere Gefahrenpunkte sein, die für Motorradfahrer gefährlich sind, platzieren können. Das heißt, ich gehe einfach auf die entsprechende Karte, das Ganze ist kartenbasiert, wie wir das alle über Maps kennen etc. Wir gehen auf die Karte, gucken uns die Stelle an, die wir entdeckt haben, die riskant sein kann. Dort kann ich einen entsprechenden Marker platzieren, hier trage ich dann alle Kommentare ein, die ich möchte, was da gerade los ist und so weiter. Und hier warne ich andere Motorradfahrer eben vor dieser speziellen Stelle, vor dieser Situation, die sich nämlich genau hier schlau machen können, die einfach in die Karte reinschauen können. Was gibt es hier auf meiner Hausstrecke beispielsweise? Was gibt es im Umfeld? Morgen wollen wir mal in die Richtung fahren, dann gucken wir mal da, was ist da los? Damit es nicht zu negativ wird, kann man hier aber auch positive Dinge markieren. Also man kann hier auch eine tolle Pommesbude an der Strecke markieren, ein toller Aussichtspunkt, wo kann man eine tolle Pause machen. Trainingsplätze, alles ist vertreten.
Ich glaube, das ist eine gute Verknüpfung auf jeden Fall also von beidem.
Ja. Genau, dass wir so ein bisschen alles bedienen können. Aber in erster Linie ist es natürlich konzipiert und damit ja hier auch ins Thema passend, um die Sicherheit eben zu fördern, von Motorradfahrer zu Motorradfahrer.
Was ist denn eigentlich die ideale Straße oder der ideale Straßenbelag? Wenn ich jetzt mal wieder zu der Rennfahrerei komme, Jens, wie unterscheiden sich die Asphaltbedingungen auf einer idealen Rennstrecke von der normalen Straße? Guter Asphalt durchaus. Gibt es da Unterschiede, fühlbare Unterschiede?
Natürlich gibt es Strecken, die ein höheres Gripniveau haben, wo der Belag besonders griffig ist. Und wenn du das jetzt wieder auf die Straße überträgst, gibt es ja da auch durchaus attraktive Belagstellen, wo man sagt, das hat einen tollen Grip. Immer aber mit der Gefahr, dass halt irgendwo eine Verschmutzung drauf ist. Und das ist halt der große Unterschied zur Rennstrecke. Also jeder, der halt sicher schnell fahren möchte, da führt ja gar keinen Weg dran vorbei, das auf der Rennstrecke zu tun. Aber das, was man so auf der Straße findet, da könnte auch der Schein trügen. Ne? Das ist auch eine Ölspur, muss nicht immer gleich als Ölspur ersichtlich sein. Das merkst du dann letztendlich, wenn du drüber fährst. Ne? Und ich glaube, man ist immer ganz gut beraten, wenn man immer davon ausgeht, von diesen 100% beste Beschaffenheit, dass man so ein paar Prozentpunkte abzieht, um für sich auf einem sicheren Level fahren zu können.
Verlorener Sand oder Split, also von LKWs verloren, das ist so mein persönliches Trauma, gerade auf schnellen, hervorragenden Straßen. Man hat sich so gerade an wunderbare Kurven und schönsten Asphalt gewöhnt und plötzlich überrascht einen dann so ein richtig schöner Split-Teppich, auf dem es praktisch kein Halten gibt. Also man kann sich eigentlich nur froh sein, wenn man in der Kurve ein bisschen nach außen kann, wenn man keinen Gegenverkehr hat, weil Bremsen oder Lenken fast unmöglich ist. Das sind also Dinge, gegen die man sich eigentlich nicht wehren kann, wo es keine wirkliche Sicherheit gibt. Das bedeutet immer aufmerksam sein, Straße lesen.
Das ist so. Es wird diese Situation, wie du so geschildert hast, natürlich geben, dass man eben noch so sehr die Straße liest, vorausschauend unterwegs ist. Trotzdem wird man hinter der nächsten Kurve überrascht. Auch mit angepasstem Tempo logischerweise. Man wird überrascht, wenn der Rollsplit plötzlich auftaucht. Wie geht man jetzt vor an der Stelle? Ne? Also klar, natürlich Tempo rausnehmen, keine ruckartigen Bremsmanöver einleiten und bestenfalls nicht panisch werden und nicht ruckartig werden vor allem, sondern versuchen eben locker über die Gefahrenstelle, sagen wir mal, wegzurollen. Ne?
Das ABS richtig austesten und dabei aber feststellen, dass das ABS eben auch seine Grenzen hat, weil auf Split gibt es nicht viel zu bremsen. Das heißt, der Bremsweg wird auch mit ABS enorm lang. Und da kann dann eben, das kann in einer Kurve ja, wie wir wissen, sehr, sehr hinderlich sein oder nervenaufreibend. Und manchmal kann es sogar wehtun. Ach so, ich wollte eigentlich noch mal zur Rennstrecke kommen. Lohnt sich das überhaupt? Weil man spricht ja auch so von reifenmordenden Asphaltbelägen. Es gibt ja Belege, Asphalt, der so gut, so einen guten Reibwert oder was auch immer hat, dass er schon wirklich an die Reifensubstanz geht.
Das ist ja durchaus so, ne? Dass es Reibwerte gibt, die auf der einen Seite natürlich total performen, auf der anderen Seite dem Reifen an den Kragen gehen. Das ja, muss man für sich abwägen. Ich denke, wenn du dich ganz normal auf der Straße bewegst, sollte es immer so sein, dass du natürlich jederzeit bremsanhaltebereit bist oder das Szenario so weit umreißt, dass du sagst, auch die tollste Bergstraße könnte auch hier mal mit runterfallendem Geröll oder Steinbruch belegt sein, ne? Dann nützt dir in dem Augenblick auch dieser tolle Feinmühbelag, der total performen würde, dann nichts mehr. Ja, das muss man halt dann so für sich abwägen, ne? Ich handle es immer so, ich bin ja ganz, ganz viel unterwegs in ganz Europa und da bestechen natürlich viele schöne Straßen mit einem tollen Belag, aber das fährt im Kopf mit. Ich glaube auch, dass jeder, der so ein bisschen Erfahrung mal gesammelt hat im Laufe seiner Motorradkarriere, sicher mal das ein oder andere Erlebnis hatte mit eben nicht perfektem oder vorhandenem Grip, und das prägt sich ein. Das verankert sich so im Kopf, dass man dann mit gebührendem Respekt an die Sache rangeht.
Es gibt ja national oder international, glaube ich, auch Unterschiede. Zumindest habe ich das gerüchteweise mal gehört, Straßen in Spanien, insbesondere jetzt in diesem Fall auf Mallorca, werden mit weitaus mehr Ölanteil hergestellt, sodass der Asphalt nicht diesen Grip hat, wie wir ihn hier möglicherweise aus Deutschland kennen. Und ich habe es auch an einem leider ziemlich heftigen Beispiel eines Bekannten erlebt, der eigentlich in einer völlig normalen Kurve einfach so weggerutscht ist. Keine Nässe im Spiel, kein Sand, kein Rollsplit, nichts, sondern einfach, der hatte keinen Grip mehr auf dieser Straße, die eigentlich gut aussah. Als wir sie uns näher betrachtet haben, war es in der Tat ein ziemlich glatter Asphaltbelag, also überraschend glatt. Sind solche Unterschiede bekannt?
Es gibt hier sicherlich länderspezifische Unterschiede, wobei man dann eben, wie du gerade auch schon gesagt, dazu sagen muss, dass man dem Asphalt es auch nicht immer ansehen kann. Also es ist oft
so
sehr...
Der Schein trügt, ne? Das ist halt so das Szenario drumherum, das sieht toll aus und genau. Du hast so das Gefühl, das grippt. Aber das ist ja, glaube ich, das Feingefühl, was man selber bilden sollte, wo man selber sensibel werden sollte und sich an die eigene Nase packt und sagt, okay, das ist eigentlich allein mein Ding, wo ich mich drauf einstellen muss, was ich mit dem Propometer fühlen muss, ja, was passiert jetzt. Natürlich könnte man sowas ja auch weitergeben, dass man sagt, der und der Straßenabschnitt ist mit Vorsicht zu genießen, ja, weil er wahrscheinlich besser aussieht, als er ist. Kann da dann überhaupt was gemacht werden bei solchen Fällen?
Wenn man solche Stellen sieht, auf jeden Fall weitergeben. Also über die drei Szenarien, die wir vorhin aufgezählt haben schon, inwiefern dann tatsächlich was gemacht wird. Auch hier ist natürlich, wenn es nicht eine akute Geschichte ist, sind natürlich Zeitversätze im Spiel. Das ist auch klar. Aber es ist zumindest als kleiner Trost, es ist zumindest aktenkundig gemacht. Und das ist schon mal wichtig. Wenn nämlich was passieren sollte in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, dann hat man zumindest schon auf das Problem hingewiesen, was einem rein rechtlich dann vielleicht in die Karten spielen kann. Hilft natürlich erstmal nicht weiter, weil man möchte eigentlich generell ja die Unfallsituation vermeiden. Das möchten alle. Das möchten auch die Straßenbaubetreiber logischerweise. Keiner ist erpicht darauf, Unfälle zu provozieren. Was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Weitergeben. Viele Motorradfahrer sind ja auch in der Gruppe unterwegs. Und dann haben wir den sogenannten Tourguide, derjenige, der vorausfährt oder auch generell in der Gruppe, der Vorausfahrende. Wenn der irgendwas wahrnimmt, sei das ein Schlagloch, da liegt ein Ast auf der Straße, Rollsplit etc., dann kann der, sofern möglich und er die Gelegenheit noch dafür hat, auch das per Zeichen an die Hinterherfahrenden weitergeben. Das ist auch schon ein sehr gutes Tool, was wir auch sehr oft schon in Gruppen oder während Gruppenfahrten erlebt haben, dass halt durch die Gruppe von vorne nach hinten das Risiko weitergereicht wird.
Durchkommuniziert wird.
Genau, durchkommuniziert, ja. Richtig.
Straßenspezial, was Motorradfahrer und Fahrerinnen für intakte und sichere Straßen tun können, war der Titel und der Inhalt dieses Motorrad-aber-sicher-Podcast. Wie immer mit Matthias Hasper vom IFZ, Jens Kuck, mein Name ist Achim Marten vom IVM und tschüss.
Ja, tschüss, bis bald. Es gibt bestimmt eine Playlist, wo man sich orientieren kann. Wir hören uns und wir sehen uns sicher auf der Intermod.
Ja, was passt jetzt besser als immer genügend Grip bei der nächsten Ausfahrt? Alles Gute bis dahin.